Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Rendezvous, die Mittagsinformation von Schweizer Radio Dieres. In Kosovo kann es aufwärts gehen. Eine Geberkonferenz stellt Milliardenhilfe für Wiederaufbau und Schuldentilgung in Aussicht. In Tricastin wird abgestellt. Die Pannenanlage im südfranzösischen Atomzentrum wird vorläufig stillgelegt. In Zürich soll das Steuergesetz ändern. Die Kantonsregierung will ganz oben und ganz unten entgegenkommend sein. In Italien kommt wohl das neue Immunitätsgesetz. Es macht den Ministerpräsidenten immun gegen Richter. Um 13 Uhr eine Sommergeschichte mit Geschichte. 1968 gewann Spanien das Eurovisionswettsingen mit La La La. Doch das banale Liedchen hatte im Franco-Spanien eine komplizierte Vorgeschichte, sorgte für englisch-iberische Verspannungen und die Sängerin war alles andere als ein pflegeleichtes Schlagersternchen. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Susanne Schmucke.
Der Balkanstaat Kosovo kann in den nächsten Jahren mit namhafter Hilfe für seinen wirtschaftlichen Aufbau rechnen. Das zeigen erste Zusagen an der sogenannten Geberkonferenz in Brüssel. Die Europäische Union sagte eine 500 Millionen Euro bis ins Jahr 2011 zu. Weitere Gelder kommen von den einzelnen Mitgliedsländern. Auch die USA haben 400 Millionen Dollar in Aussicht gestellt. Die Schweiz will in den kommenden Jahren 80 Millionen Franken beisteuern. Die ehemalige südserbische Provinz hatte im Frühjahr ihre Unabhängigkeit erklärt. Bosnien begeht den 13. Jahrestag des Massakers in der Stadt Srebrenica. Mehr als 40.000 Menschen werden zu der Gedenkkundgebung erwartet. Nahe Srebrenica sollen 300 Opfer beigesetzt werden, die kürzlich identifiziert wurden. Vor 13 Jahren haben die Truppen des bosnisch-serbischen Generals Ratko Mladic im ostbosnischen Srebrenica rund 8.000 muslimische Männer getötet. 5.000 von ihnen sind noch nicht identifiziert. Die französische Atomaufsicht zieht nach dem Uranunfall im südfranzösischen Tricastin Konsequenzen. Sie verlangt, dass die Tankanlage der Firma Socatri vorläufig stillgelegt wird. Diese Firma ist für Reinigung von verstrahltem Material im Atomzentrum verantwortlich. Die Atomaufsicht wirft der Firma Socatri erhebliches Fehlverhalten vor. Sie habe nicht nur viel zu spät über den Unfall informiert, sondern auch eine Reihe von elementaren Sicherheitsbestimmungen nicht eingehalten. Durch ein Leck im Auffangbecken der Anlage war am Dienstag uranhaltige Flüssigkeit in die Umwelt entwichen. In den unmittelbar angrenzenden Gemeinden darf die Bevölkerung weiterhin kein Wasser aus den Flüssen entnehmen. Der Zürcher Regierungsrat will sein Steuergesetz überarbeiten und dabei Spitzenverdienern und Wenigverdienenden entgegenkommen. Die höchste Progressionsstufe bei der Einkommensteuer wird gemäß den Plänen der Finanzdirektion von heute 13% auf 12% gesenkt. Und Einkommen ab 250.000 Franken bei Alleinstehenden werden nur noch zu 11% besteuert. Dadurch werde Zürich in Sachen Steuern im interkantonalen Vergleich attraktiver. Auf der anderen Seite wird die Stufe für steuerfreie Einkommen deutlich erhöht. Bis zu einem Einkommen von 11.300 Franken pro Jahr werden neu keine Steuern mehr erhoben. Im sogenannten Aeroflot-Prozess hat das Bundesstrafgericht in Bellinzona soeben das Urteil verkündet. Der Hauptangeklagte, ein Berner Anwalt, wurde wegen Gehilfenschaft zu ungetreuer Geschäftsführung schuldig gesprochen. Er erhielt dafür 21 Monate Haft bedingt. Das Gericht kam zum Schluss, dass der 58-jährige Anwalt an einem Betrug zu Lasten der russischen Fluggesellschaft Aeroflot beteiligt gewesen sei. Die Deliktsumme beträgt rund 50 Millionen Franken. Freigesprochen wurde der Angeklagte vom Vorwurf der Geldwäscherei. Auslagen für fettarmes Essen können nicht von den Steuern abgezogen werden, auch wenn die Diät vom Arzt verordnet wurde. Das hat das Bundesgericht entschieden. Die Begründung, eine fettarme Ernährung mit viel Gemüse und Obst entspreche den normalen Essgewohnheiten weiter Bevölkerungskreise. Der Bundesgerichtsentscheid geht auf einen Fall aus dem Thurgau zurück. Die Steuerbehörden hatten einem Patienten zunächst einen Abzug von 2.500 Franken gewährt, doch das Thurgauer Verwaltungsgericht stellte sich gegen den Abzug. Der Patient ging daraufhin vor das Bundesgericht. Der Zürcher Versicherungskonzern baut seine Stellung in Spanien aus. Er beteiligt sich zu 50% am Versicherungsbereich der viertgrößten spanischen Bank, der Banco Sabadell, und übernimmt die Managementverantwortung dafür. Der Preis für die Beteiligung beläuft sich auf fast 1,5 Milliarden Franken, wie der Konzern mitteilt. Spanien gilt als einer der attraktivsten Versicherungsmärkte in Europa. Der Zürich-Konzern wird dort nach eigenen Angaben die zweitgrößte Versicherungsgruppe. Bürgerliche Politiker haben eine neue Vereinigung gegründet, um für mehr Freiheit in der Radio- und Fernsehlandschaft zu kämpfen. Die Aktion Medienfreiheit, wie sie heißt, kritisiert unter anderem die Erweiterung des Gebührensplittings. Immer mehr Radio- und Fernsehveranstalter bedienten sich am staatlichen Geldtopf und nehmen dafür massive Einschränkungen in Kauf. Die Aktion wird präsidiert vom Zürcher FDP-Nationalrat Filippo Leutenecker. Die beiden Fußballclubs FC Zürich und FC Basel werden für Ausschreitungen bestraft, die sich am 2. Mai im Basler St. Jakob Park zutrugen. Zürcher Fans hatten Feuerwerkspetarden entzündet, 45 Menschen wurden in der Folge verletzt. Die Swiss Football League hat nun entschieden, dass der FC Zürich 2 Heimspiele ohne Zuschauer austragen muss. Dazu kommt eine Buße von 30.000 Franken. Der FC Basel muss eine Buße von 10.000 Franken bezahlen.
Ganz Italien bekommt wohl ein neues Gesetz, das vor allem einem nützt: Silvio Berlusconi himself. Es schützt ihn vor den Richtern. Und weiter: kurdische PKK-Aktivisten machen mit der Entführung deutscher Bergsteiger Propaganda und Druck auf Deutschland. Kosovo erwartet von einer internationalen Konferenz Milliardenhilfe. Wir fragen wozu. Die Schweizer Luftwaffe will 20 neue Maschinen kaufen und testet Modelle. In Peking ist die Luft zum Schneiden, zum Sporttreiben, zum Olympischen eher nicht. In Frankreich besingt die Gattin des Staatspräsidenten eine CD, eine Sommergeschichte des Jahres 2008. Und 40 Jahre zuvor, 1968, begann die Sommergeschichte einer anderen Sängerin mit diesem Lied. Warum ein Eurovisionssong mit banalem Text das britisch-spanische Verhältnis bis heute fast so sehr belastet wie die Seeschlacht von Trafalgar anno 1805, ist Stoff für eine weitere Sommergeschichte mit Geschichte. Um 13 Uhr, jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Zuerst die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.766 Punkten, das ist ein Minus von 0,6%. Der Euro wird zu einem Franken 62,17 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,258. Das Wetter, die Prognosen bis heute Abend: im Osten und im Mittelland ist es noch sonnig, ansonsten wird es zunehmend gewitterhaft. Am Abend gibt es dann teils kräftige Gewitter. Die Temperatur steigt nochmals auf 26 bis 30 Grad. Am Wochenende geht es mit vielen Wolken und teils kräftigem Regen weiter. Im Flachland gibt es morgen auch längere trockene Abschnitte. Die Temperaturen gehen zurück und erreichen im Norden noch 16 bis 22 Grad und im Süden 24 Grad.
In Italien wird Ministerpräsident Silvio Berlusconi einer Verurteilung wegen Korruption vermutlich entgehen. Das Abgeordnetenhaus stimmte gestern Abend gegen den Widerstand der Opposition einem neuen Gesetz zu, das dem Ministerpräsidenten Immunität vor gerichtlicher Verfolgung gewährt. Auslandredaktor Joe Schelbert.
Das Gesetz sei für das Funktionieren von Italiens Institutionen wichtig, denn hochrangige Staatsvertreter müssten in Ruhe ihre Arbeit leisten können. So der Kommentar von Silvio Berlusconis neuem Justizminister Angelino Alfano vor dem Parlament. Mit dem neuen Gesetz werden Justizverfahren gegen die 4 höchsten Staatsvertreter ausgesetzt, solange sie im Amt sind. Das betrifft den Staatspräsidenten, die Vorsitzenden der beiden Parlamentskammern und den Ministerpräsidenten. Oppositionsführer Walter Veltroni hatte vergebens an die Regierungsparteien appelliert, auf das Gesetz zu verzichten, um das politische Klima zu entschärfen. Der ehemalige Außenminister D'Alema warf der Mitte-Rechts-Koalition vor, mit dem Gesetz auf schändliche Weise die Interessen eines angeklagten Regierungschefs zu schützen. Gegen Silvio Berlusconi und seinen ehemaligen Rechtsanwalt läuft zurzeit in Mailand ein Prozess wegen Bestechung und falscher Zeugenaussage. Das Urteil ist für diesen Herbst zu erwarten. Würde Silvio Berlusconi verurteilt, könnte ihm gar Haft drohen. Das Gesetz muss noch vom Senat der zweiten italienischen Parlamentskammer verabschiedet werden. Dies soll noch diesen Monat im Schnellverfahren geschehen. Auch im Senat hat Silvio Berlusconis Regierungskoalition eine komfortable Mehrheit. Scheitern könnte das Gesetz noch beim Verfassungsgericht. Schon in der ersten Regierungszeit Berlusconis hatte seine Parteienkoalition ein Immunitätsgesetz vorgelegt, das ihn geschützt hätte. Doch das oberste Gericht erklärte vor 4 Jahren das Gesetz als nicht vereinbar mit der Verfassung. Silvio Berlusconis Regierung will daher laut italienischen Zeitungsberichten heute Nachmittag auch noch ein zweites Immunitätsgesetz vors Parlament bringen. Dieses sieht die Möglichkeit einer Aussetzung von Gerichtsverfahren vor, wenn die Straftat vor dem Jahr 2006 begangen wurde und nicht höhere Strafen als 3 Jahre Gefängnis zu erwarten sind. Auch dieses Gesetz würde Silvio Berlusconi vor weiterer Strafverfolgung schützen. Die linksliberale Zeitung La Repubblica schrieb dazu lakonisch, jetzt könne Silvio sich entspannen. Und die bürgerliche Stampa aus Turin kommentierte das gegenwärtige politisch-juristische Geschehen rund um Berlusconi als erschütternd.
Er tagt wieder, der Krise.
Eine Herausforderung sollte es werden. 13 Bergsteiger aus Bayern wollten sich messen am Berg Ararat im Südosten der Türkei. Doch das Abenteuer nahm eine unerwartete Wende. Am Dienstagabend wurden 3 von ihnen von der kurdischen Guerilla-Organisation PKK verschleppt. Die Kidnapper verlangen von der deutschen Regierung politische Zugeständnisse. Und jetzt ist es Zeit für Ursula Hürzler in Berlin.
Er tagt wieder, der Krisenstab im Auswärtigen Amt, rund um die Uhr, so wie immer, wenn Deutsche irgendwo in der Welt entführt werden. Bisher allerdings ohne erkennbaren Erfolg. Zumindest offiziell scheint im Moment niemand zu wissen, wo sich die 3 verschleppten Männer genau befinden, ob noch in der schwer zugänglichen südosttürkischen Bergregion oder bereits im nahen Iran oder im Nordirak. Etwas klarer ist hingegen, was die kurdischen Guerillakämpfer mit der Entführung bezwecken. Sie wollen die deutsche Regierung auf einen PKK-freundlicheren Kurs zwingen. Eine Forderung, die der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier gestern Abend postwendend zurückwies.
Die Bundesregierung lässt sich nicht erpressen. Wir erwarten eine sofortige und bedingungslose Freilassung der 3 deutschen Staatsangehörigen. Im Übrigen kann ich Ihnen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur sagen, dass der Krisenstab an einer Lösung arbeitet, engagiert weiterarbeitet. Ich hoffe auf ein gutes Ergebnis.
Ob diese Hoffnung auf die baldige Freilassung der gekidnappten Bergsteiger einen konkreten Hintergrund hat, das ist schwer abzuschätzen. Experten und Politiker sind sich da uneinig. Während manche behaupten, es gehe der PKK nur darum, mit ihrer Aktion auf das fast vergessene Schicksal des kurdischen Volkes aufmerksam zu machen, gehen andere davon aus, dass die Guerillakämpfer die deutsche Regierung in die Knie zwingen wollen. Demnach ist die Entführung in der Südosttürkei nämlich die Reaktion darauf, dass Innenminister Schäuble kürzlich dem kurdischen Sender Roy verboten hat, sein Programm weiterhin in Deutschland auszustrahlen. Es sei, so der CDU-Politiker, das Sprachrohr der verbotenen Terrororganisation PKK und werbe offen für den Krieg mit der Türkei. Vor diesem Hintergrund ist klar, dass die deutsche Regierung kaum geneigt ist, jetzt den Sender wieder zuzulassen, wie dies offenbar die Entführer als Gegenleistung für die Freilassung ihrer Geiseln fordern. Überhaupt lehnen die Deutschen jede Art von Verhandlungen mit den Kidnappern ab. Ein anderes Verhalten wäre für Berlin auch heikel. Denn anders als früher ist es den Behörden gelungen, den türkisch-kurdischen Konflikt in letzter Zeit weitgehend vom deutschen Territorium fernzuhalten. Und dies, obwohl der Verfassungsschutz davon ausgeht, dass die ebenfalls verbotenen Nachfolgeorganisationen der PKK in Deutschland noch immer rund 110.000 Anhänger haben. Inzwischen hat das türkische Militär die Region um den Berg Ararat offenbar weiträumig abgesperrt. Berichte, wonach es heute Morgen dort auch zu einer Schießerei mit kurdischen Guerillakämpfern gekommen ist, die wurden aber nicht bestätigt.
Brüssel wird heute über internationale Finanzhilfe an Kosovo beraten. Die Regierung in Pristina erhofft sich von dieser Geberkonferenz gegen 2 Milliarden Dollar. Geld, das vor allem die Europäische Union aufbringen soll. Sogenannte Geberkonferenzen werden häufig nach großen Katastrophen einberufen. Frage also an NZZ-Korrespondent Martin Woker in Zagreb, was ist hier die Katastrophe oder anders? Sind die Zustände im Kosovo, fast 10 Jahre nach dem Krieg, denn tatsächlich noch katastrophal?
Eine Katastrophe haben wir im Moment nicht in Kosovo, zumindest nicht, wenn man mit dem Flugzeug in Pristina ankommt und sich umschaut, hat man nicht das Gefühl, in einem Katastrophengebiet zu sein. Und wenn man von Serbien her mit dem Auto nach Kosovo fährt, fährt man durch serbische Randgebiete, wo wirklich nichts ist, wo bittere Armut herrscht. Und im Moment, wenn man über die Grenze in den Kosovo hineinfährt, ist ein völlig anderes Bild da. Sind Autos auf der Straße, wird gebaut, pulsiert das Leben, hat es geöffnete Geschäfte. Also im Vergleich zu serbischer Provinz ist der Kosovo ganz sicher kein Katastrophengebiet. Andererseits sehen wir das eben auch im Kosovo, das Bild, das erste Bild trügt. Den Leuten geht es generell schlecht, die Arbeitslosigkeit ist enorm hoch und von den Schulabgängern finden nur wenige Arbeit.
Und was soll denn mit dem neuen Geld im Kosovo getan werden? Wer soll es in die Hände bekommen?
Ein beachtlicher Teil davon wird dazu dienen, Schulden zu tilgen. Kosovo hat Schulden von Jugoslawien übernommen und das ist sehr viel Geld. Dann hat die Regierung gesagt, sie möchte Institutionen stärken, welche die Rechtsstaatlichkeit fördern. Die Gemeindebehörden sind teilweise schwach, auch weil eben die Löhne so wahnsinnig tief sind. Ein Primarlehrer in Kosovo verdient 200 Euro. Das ist schlicht zu wenig. Ein Arzt verdient knapp 300 Euro im Monat. Und dort beginnt es ja genau mit der Korruption. Solange Beamte, auch Richter, so katastrophal schlechte Löhne haben, solange ist natürlich auch der Anreiz zur Korruption sehr hoch. Und da könnte man mit dem Geld ganz bestimmt abhelfen.
Aber wie will denn die EU sicherstellen, dass das Geld auch korrekt eingesetzt wird? Sie haben die Korruption angesprochen.
Das ist die entscheidende Frage. Aber da besteht einige internationale Erfahrung. Einerseits haben wir jetzt die neue internationale Verwaltungsbehörde, an der die Schweiz auch beteiligt ist. Und da hat man ganz bestimmte Kontrollmöglichkeiten. Hinzu kommt, dass die internationalen Donatoren in Kosovo ja schon lange auf Platz sind und ein großer Erfahrungsschatz besteht. Wenn ich das auf die Schweiz beziehen darf, wir haben die DEZA, wir haben aber auch private Hilfsorganisationen wie Caritas und das Arbeiterhilfswerk. Diese Institutionen haben sich in den letzten Jahren sehr stark am Wiederaufbau beteiligt und die wissen sehr genau, wie man eben schaut, dass Geld nicht einfach versickert.
Aber längerfristig kann es doch nur funktionieren, wenn ausländische Unternehmen auf den Standort Kosovo setzen, dort investieren, Werke bauen, Arbeitsplätze schaffen. Halten Sie das in der jetzigen, auch politischen Situation für möglich?
Es sind im Moment lediglich risikobereite internationale Investoren, die in Kosovo bereits zugepackt haben. Die gibt es. Es gibt auch, um ein Beispiel zu nennen, ein Handelshaus aus Binningen bei Basel. Die haben eine Getreidemühle gekauft, die privatisiert wurde vor 3 Jahren bereits, zu einem Zeitpunkt, als man solche Unternehmen sehr günstig erwerben konnte. Ich habe diese Getreidemühle besichtigt, was ich höre, funktioniert das fantastisch. Also risikobereite Anleger wurden bis jetzt belohnt. Allerdings, politisch gesprochen, die Lage ist noch nicht bereinigt. Serbien hat bekanntlich Kosovo noch nicht anerkannt und wird das auch nicht so schnell tun. Also für Investoren, die nichts riskieren wollen, ist Kosovo keine Region. Da besteht gar kein Zweifel.
Das war Martin Woke, NZZ-Korrespondent für Südosteuropa in Zagreb. Die Schweizer Armee will für über 2 Milliarden Franken rund 20 neue Kampfflugzeuge kaufen. Ende Juli beginnen die Testflüge. Zur Auswahl stehen der schwedische Gripen, die französische Rafale und der Eurofighter. Und weil es um viel Geld und viel Prestige geht, sind die Flugzeughersteller hinter den Kulissen bereits eifrig am Lobbyieren. Elmar Plotzer.
Im Vorfeld von großen Rüstungsgeschäften schlägt die Stunde der Lobbyisten. Auch jetzt, wo die Schweiz ein neues Kampfflugzeug evaluiert. Die Rüstungsunternehmen versuchen nicht nur die Politik, sondern auch die Medienberichterstattung zu beeinflussen. Bruno Letzi, Redaktor bei der Neuen Zürcher Zeitung und Spezialist für Militär- und Sicherheitspolitik, konnte dies einmal mehr feststellen.
Mit Informationsmaterial werden sie beschickt. Man lädt sie ein. Ich war zum Beispiel bereits bei Gripen in Schweden, um mich dort über das neueste Modell, der das Rollout durchgeführt hat, zu informieren.
Lobbyarbeit betreiben auch die ausländischen Regierungen. Der französische Verteidigungsminister Hervé Maurey rührte anlässlich eines Besuchs bei Bundesrat Samuel Schmid die Werbetrommel für die Rafale. Gerade für Frankreich gehe es um viel, sagt Militärexperte Bruno Letzi.
Dieses Flugzeug fliegt wohl in Frankreich, ist aber bis jetzt nirgends abgesetzt worden. Also auch Versuche, die Rafale in nordafrikanischen Ländern abzusetzen, sind bis jetzt nicht gelungen.
In der Vergangenheit seien politische Interventionen bereits erfolgreich gewesen. Zum Beispiel Ende der 70er Jahre, als es um einen neuen Helikopter ging.
Die Schweiz hat damals den Black Hawk der Amerikaner eigentlich vorgesehen. Dann reisten französische Politiker, unter anderem sogar der Staatspräsident in die Schweiz. Und am Schluss hatten wir dann den Super Puma.
Ein französisches Produkt also. Rüstungsgeschäfte seien in der Vergangenheit meistens intransparent gewesen und vieles habe hinter den Kulissen stattgefunden, sagt der ehemalige SP-Präsident Helmut Hubacher, der sich schon seit dem sogenannten Mirage-Skandal eng mit der Schweizer Sicherheitspolitik befasst. Als Parlamentarier habe man nicht zwischen verschiedenen Produkten entscheiden können. Die Schweizer Generäle hätten sich in der Regel für das teuerste Modell entschieden und die Parlamentsmehrheit habe das akzeptiert. So sei zum Beispiel bei der letzten Flugzeugbeschaffung von Anfang an alles auf den FA-18 zugelaufen.
Ich habe immer gesagt, die bürgerliche Mehrheit diskutiert in der geistigen Achtungsstellung. Kritik an Rüstungsvorhaben wurde als Kritik an der Armee ausgelegt und das konnte man sich im Kalten Krieg aus ihrer Sicht nicht leisten.
Der Kalte Krieg ist aber zu Ende und in den letzten Jahren hat das Parlament nicht mehr alle Rüstungsprojekte durchgewinkt. Helmut Hubacher hofft deshalb, dass es jetzt auch bei der geplanten Beschaffung von Kampfflugzeugen transparenter zu und her gehen wird.
Es wäre eine Premiere, wenn die Kommission, sagen wir mal, über 2-3 mögliche Varianten befinden könnte, wenn man eben Vor- und Nachteile von Modell 1, 2 und 3 darstellen würde und sich nicht nur auf ein einziges Flugzeug beschränken würde.
Bei der Flugzeugbeschaffung wird es auch ums Geld gehen. Die Flugzeughersteller bieten sogenannte Gegengeschäfte an, auch wenn deren wirtschaftlicher Nutzen sehr umstritten ist. Der schwedische Saab-Konzern hat bereits einen Kooperationsvertrag mit den Pilatus-Werken und mit Rheinmetall Schweiz abgeschlossen. Damit soll der schwedische Gripen schmackhaft gemacht werden, sagt NZZ-Militärexperte Bruno Letzi.
Man will die Schweizer Industrie bereits gewinnen, um dann Kooperationsmodelle hier als Trümpfe ins Spiel zu bringen.
Neben der Auswahl zwischen den verschiedenen Modellen wird sich politisch aber auch die Frage stellen, ob die Schweiz überhaupt ein neues Kampfflugzeug anschaffen soll. Die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee will genau dies verhindern und hat bereits eine Volksinitiative gestartet.
In Peking wird auf Hochtouren gearbeitet, um Stadt und Stadien für das große Sportfest herzurichten. In den 4 Wochen bis zur Eröffnung der Olympischen Sommerspiele bleibt noch viel zu tun. Die Hauptsorge der Stadtregierung, genauso gut wie der Athleten, gilt aber der Umweltverschmutzung, besonders der schlechten Luft. Aus Peking Peter Achten.
Bei der Vergabe der Spiele hat Peking dem Internationalen Olympischen Komitee hoch und heilig saubere, grüne und dazu erst noch harmonische Spiele versprochen. Doch nur 27 Tage vor den Spielen herrscht buchstäblich dicke Luft über Chinas Hauptstadt und die Harmonie mit den Sportlern, den anreisenden Olympioniken, scheint vorerst jedenfalls ziemlich gestört. Einige Delegationen bereiten sich in sauberen Nachbarländern, zum Beispiel Südkorea oder Japan, vor. Pekings Olympia-Organisatoren freilich geben sich unentwegt optimistisch. An einer Pressekonferenz vermeldeten sie stolz, dass die Luftqualität sich erheblich verbessert habe. Genau 20 Sonnentage im Juni seien zu verzeichnen gewesen. Die Pekinger staunen bei solch optimistischen Durchhalteparolen und reiben sich die Augen. 20 Sonnentage nämlich, hat niemand wirklich gesehen. Und hier beginnt das Problem. Die Umweltbehörden nämlich haben Maßstäbe, bei denen ein Pekinger Sonnentag in Bern, Basel oder Zürich als massive Umweltbelastung zu Buche schlagen würde. Ausländische Umweltschützer behaupten zudem, die Pekinger Behörden hätten Daten manipuliert oder Messstationen in weniger belastete Randgebiete verschoben. Du Shaozong, der Sprecher der Umweltbehörde, bestreitet energisch jede Manipulation. Ein Blick in den grauen Nebel, so Du Shaozong, beweise noch gar nichts. Messen müsse man. Und genau das mache die Umweltbehörde. Die Resultate zeigten klar eine Verbesserung. Inmitten der zum Abschneiden dicken Luft der 17-Millionen-Metropole gibt es aber noch Hoffnung. Die Belastung durch Schadstoffe wird in Peking und der umliegenden Provinz Hubei zusätzlich mit Schließung von Fabriken und der Halbierung der Autozahl ab 20. Juli vermindert. Und das Tüpfchen auf dem i, die über 20.000 Olympiajournalisten dürfen gratis die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. Für saubere Luft und, so die Hoffnung der Behörden, für eine saubere Berichterstattung.
Wenn es um Kommunikation geht, überlässt der französische Präsident Nicolas Sarkozy möglichst nichts dem Zufall. Auch nicht die Karriere seiner Frau. Heute erscheint Carla Brunis neuestes, ihr drittes Album. «Comme si de rien n'était», als sei nichts gewesen, heißt die Sammlung von Chansons. Zum harmlosen Titel steht der Medienrummel um die singende Frau Staatspräsident allerdings in keinem Verhältnis. Aus Paris, Philipp Scholtmann.
Heute erst erscheint das Album, doch schon seit vorgestern können die Fans ein Ohr voll nehmen. Il semble que quelqu'un ait convoqué l'espoir. Les rues sont des jardins, je danse sur les trottoirs. Zum ausgeklügelten Kommunikationsplan gehört das dazu. Die Plattenfirma von Carla Bruni Sarkozy hat per Internet einen Ausschnitt aus dem noch unveröffentlichten Oeuvre der Präsidentengattin freigeschaltet. Es verging kein halber Tag, da war die Seite bereits eine halbe Million Mal aufgerufen, berichtet der Figaro, dem die präsidialen Klänge als Regierungsblatt ein besonderes Anliegen sind. Von Sehnsucht, Vergänglichkeit, Liebesschmerz sind Bruni mindestens zum Teil sind die Chansons entstanden in den ersten Monaten an der Seite des rastlosen Präsidenten. Gegenüber den beiden früheren Platten sei das musikalische Schaffen des ehemaligen Topmodels reifer geworden, lautet das erste Urteil derer, die wirklich etwas von der Sache verstehen. Frankreich hat sich umgewöhnen müssen. Unvorstellbar in der Tat, dass die streng katholische Aristokratentochter Bernadette Chirac zur Klampfe gegriffen und Weisen über Liebe und Sehnsucht in ein Mikrofon gehaucht hätte. In der Ära Sarkozy aber haben sich die Dinge eben radikal verändert. Der Präsident selbst versteht seine Funktion mindestens teilweise als Showbusiness und seine Frau tut das ihrige dazu mit einer entwaffnenden Selbstverständlichkeit.
Et même si je disparais derrière la fonction de mon mari parce que c'est une fonction d'une grande importance, une fonction n'est pas un métier, mon métier est le sens de ma vie et j'y tiens beaucoup.
Ihr Beruf, die Musik, sei nun mal der Sinn ihres Lebens. Sie sehe nicht ein, warum sie darauf verzichten solle, nur weil sie eine Funktion an der Seite ihres Mannes als erste Dame der Republik übernommen habe, sagt die 40-Jährige auf die Nachfrage der Journalisten, die in dem Phänomen der singenden Präsidentengattin partout ein Problem sehen wollen. Doch die Frau von Tony Blair sei schließlich auch Anwältin geblieben. Ausgerechnet die hartgesottene linke Zeitung Libération eröffnete die sorgfältig orchestrierte Werbekampagne für das Album der zum rechten Präsidenten übergelaufenen früheren Salonsozialistin mit einem ausführlichen Interview, das allerdings eine Flut von empörten Leserbriefen auslöste und mehrere echauffierte Therapiesitzungen der Redaktion. Wie kann man sich als linkes Blatt nur dermaßen naiv einspannen lassen in die Kommunikationsstrategie des rechten Präsidenten, von der die singende Gattin, ob sie das nun wolle oder nicht, ein schlagkräftiger Teil sei, lautet die Kritik. Auch das öffentliche Radio sah sich daraufhin zur Klarstellung genötigt, bevor es sein eigenes ausführliches Bruni-Interview ausstrahlte. Man spreche nur mit Carla Bruni, der Sängerin, nicht mit Carla Bruni, der Präsidentengattin. Das politische Wochenmagazin Express berichtete diese Woche sogar in seiner Titelgeschichte und wusste, wie sehr Sarkozy im Aufnahmestudio mitgefiebert habe. Bruni wendet ihm ein Kränzchen. Trotz seiner 20-Stunden-Tage als Präsident habe er stets ein Ohr für ihre Akkorde gehabt und Varianten mitgehört, in ganz unsarkozistischer Geduld offenbar. Er hat es gewiss aus Liebe getan und höchstens ganz nebenher gehofft, etwas vom Glanz der elysischen Schalmeien auch auf sein ramponiertes eigenes Image umlenken zu können. Car je suis l'amoureuse, oui, je suis l'amoureuse.
toutes les choses. Je suis l'amoureuse.
Carla Bruni, Madame Sarkozy.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.